Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, wisst ihr, was typisch baptistisch ist? Woran erkennt man eine Baptistengemeinde? Dieser Frage möchte ich die Predigtreihe vom vergangenen Sonntag, die dort begonnen hat, fortsetzen. Welche Kennzeichen machen eigentlich unsere Gemeinde unverwechselbar baptistisch? Das Thema baptistische Identität wird uns ja im September hier begleiten, in den Gottesdiensten und auch durch den Oktober hinein noch im Bibelintensiv. Vergangenen Sonntag gab es ja so einige Merkmale für baptistische Identität. Bibelbewegung, da haben wir hingeschaut, ist typisch baptistisch. Gemeindebewegung, Heiligungsbewegung, Missionsbewegung. Alle diese Bewegungen, Bibel, rund um Bibel, Gemeinde, Heiligung und Mission, haben eine Grundlage, die christliche Grunderfahrung. Können wir mal weiterschauen, wie kann man das formulieren? Die christliche Grunderfahrung heißt, zu Gott umkehren und zum Glauben kommen, sind die ersten beiden Erfahrungen, die jemand auf dem Weg zum Christsein macht. Aber es geht noch weiter. Die Textlesung, die wir gerade gehört haben, Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 41, hat 5 Elemente genannt, die christliche Grunderfahrung sind und auch gleichzeitig typisch baptistisch sind. Baptisten haben immer durch all die Zeiten gesagt, wir wollen Gemeinde nach dem Neuen Testament sein. Nach nicht im Sinne von zeitlich hinterher, sondern gemäß und entsprechend dem Neuen Testament, also mit dem Neuen Testament, da Bibel maßgeblich ist und Autorität ist für Leben und Lehre. Wer ist eigentlich schuld daran, dass es Baptisten gibt? Die konfessionelle Landschaft ist ja sehr vielfältig. Wozu auch noch die Baptisten? Wer ist schuld daran? Johann Gerhard Onken wurde diese Frage tatsächlich mal gestellt und er hat vor über 170 Jahren Folgendes gesagt: Die Bibel ist schuld daran und besonders das Neue Testament, dass es Baptisten gibt. Die Bibel ist schuld, dass es Baptisten gibt. Denn wer aufmerksam die Bibel liest, und das haben Baptisten als Bibelbewegung von Anfang an getan, stößt auf die christliche Grunderfahrung, die eben geschildert wird, zum Beispiel in einem solchen Text, wie wir ihn gerade aus der Apostelgeschichte gehört haben. 5 Elemente der christlichen Grunderfahrung, die bis heute gültig sind. Onken hat auch mal gesagt, das biblische Zeugnis führte mich zu der Gründung einer apostolischen Gemeinde, die nur aus bekehrten Menschen bestehen müsse, die auf das Bekenntnis ihres Glaubens in seinen, gemeint ist Christus, Tod getauft worden sind. Das biblische Zeugnis führte mich zu der Gründung einer apostolischen Gemeinde, die nur aus bekehrten Menschen bestehen müsse, die auf das Bekenntnis ihres Glaubens in seinen Tod getauft worden sind. Soweit Onken. Persönlicher Glaube, das ist die absolut notwendige Voraussetzung für die Taufe. Gemeinde besteht also für Baptisten logischerweise aus Gläubigen und nicht nur aus Mitgliedern mit Taufschein. Gemeinde besteht logischerweise aus Gläubigen. Baptistengemeinden haben daher keinen natürlichen und traditionellen Nachwuchs. Wir haben keinen natürlichen oder traditionellen Nachwuchs. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass unsere Kinder eines Tages zu Christus finden, obwohl wir das wünschen und auch wirklich alles dafür tun. Kindergottesdienst, wir haben es ja heute gemerkt, oder Kinderstube. Auch in den Familien geschieht ganz viel. Aber es gibt keine natürlichen oder traditionellen Wege des Nachwuchses für eine Baptistengemeinde. Die gibt es nicht. Vielleicht soll es ja der Pastor richten. Mir ist das mal so gegangen, ich habe die Teenager im Bibelunterricht unterrichtet, hatte eine sehr große Gruppe mit 19 Teenagern in meinem ersten Dienst. Und da kam eine Mutter zu mir und sagte, du musst dafür sorgen, dass mein Sohn zum Glauben kommt. 1,5 Stunden die Woche. Sicher habe ich mein Möglichstes getan, Dinge zu vermitteln. Viel mehr geschieht aber in den Familien. Ein Pastor kann es nicht richten, auch eine Gemeinde kann es nicht leisten. Aber sie kann einen guten Rahmen bilden. Aber wir gehen natürlich ein Risiko ein. Wenn ich mit Nachbarn und Bekannten oder auch anderen Leuten darüber spreche, welchen Beruf ich habe und dass meine Tochter nicht getauft ist, erschrecken viele erstmal. Aber ich sage, das ist ein gewisses Risiko, aber auch eine Freiheit. Eine Freiheit, selbst zum Glauben zu kommen, weil Glauben etwas zum selber Glauben ist. eine ganz persönliche Entscheidung, die ich auch meiner Tochter nicht vorwegnehmen möchte, gerade weil ich sie liebe. Liebe zwingt niemanden, sondern Liebe gibt auch den Raum zur Freiheit, persönliche Entscheidung. Mission und Evangelisation sind daher auch für Baptisten unverzichtbar und zählen ja auch zu den Zielen dieser Gemeinde. Und sie werden es auch über den gesetzten Rahmen hinaus Ziele bleiben. Christ werden, Christ sein und Christ bleiben, das sind ganz persönliche Erfahrungen. Die schließen ein, die Umkehr zu Gott, wie wir es in der Apostelgeschichte eben gehört haben, dass Menschen zum Glauben kommen und auch weitere Folgen daraus ziehen. Schauen wir uns mal 5 christliche Grunderfahrungen an. Ich habe das Symbol der Hand gewählt, weil man sich das gut merken kann. Man kann sich ja die 10 Gebote anhand der 10 Finger gut merken. Auch 5 christliche Grunderfahrungen kann man sich gut merken. Erste Grunderfahrung ist die Umkehr. Traditionell heißt das Buße. Buße ist immer schwer und drückt nieder. Das ist also ein negatives Image. Buße heißt eigentlich Umkehr des Denkens, des Sinnes. Metanoia ist das griechische Wort dafür. Und ist eigentlich eine Umkehr in die Freiheit, in eine neue Freiheit hinein, eben frei werden von dem, was belastet. Umkehr geschieht, wenn ein Mensch das Evangelium, also die gute Nachricht, also ein Frohwort und kein Drohwort von Jesus Christus gehört hat, seine Schuld vor Gott erkennt, Gott um Vergebung bittet und diese auch erhält. Auch das gehört zur Umkehr dazu. Man bekommt etwas geschenkt und wird freigesetzt. Wie gesagt, das Bild von der Hand soll diese 5 Grundelemente mal illustrieren. Das ist die Hand auch, die Gott in Jesus Christus jedem Menschen ausstreckt. Gott streckt jedem Menschen seine starke Hand aus. Und es ist immer das Angebot da, dass wir unsere Hand in seine Hand legen. Auch wenn wir schon lange Christ sind. Es gibt ja auch Situationen, wo man Christsein als Gewohnheit pflegt oder wo man auch Zweifel hat und Sorgen und sagt, bin ich noch recht wirklich gläubig? Kann ich Gott noch vertrauen? Auch dann ist diese ausgestreckte Hand da und ich kann sie ergreifen. Was bietet Gott eigentlich mit seiner ausgestreckten Hand jedem Menschen an? Die Bibel lehrt uns, dass Gott mit jedem Menschen ungestört und auch ungebrochen zusammen sein möchte. Und dass er es ganz persönlich mit jedem Einzelnen zu tun haben möchte. Es ist für mich ein Wunder, dass Gott an jedem Menschen persönlich interessiert ist und nicht pauschalisiert. Aber Gott bemerkt auch das zerstörte, gestörte Zusammensein, die Sünde des Menschen, also eine gestörte und gebrochene Beziehung zu Gott. Und Gott hat kein Interesse daran, dass wir in dieser gestörten, zerbrochenen Beziehung länger leben, dass etwas zwischen ihm und uns steht. Er will vergeben und diesen Zerbruch aufheben. An Gott glauben heißt dann, wer neugierig wird auf Christ sein oder auch wer schon lange Christ ist, an Gott glauben heißt dann, Gott glauben, dass er vergeben kann. Dass er vergeben will und auch vergeben wird. Das ist die gute Nachricht. Evangelium, ein Wort, was in die Freiheit führt. Natürlich wird niemand gezwungen, an Gott zu glauben oder an Gott dran zu bleiben. Gott bittet viel mehr und streckt seine Hand zuerst aus. Man kann diese Hand ausstrecken, diese ausgestreckte Hand annehmen, einschlagen, ergreifen. Man kann sie aber auch ausschlagen und sich abwenden. Auch das gehört zur Freiheit des Menschen, diese Hand zu sehen, aber nicht zu ergreifen. Andererseits gilt es für uns immer wieder, diese Hand zu ergreifen und festzuhalten. Also auch Schuld zu erkennen, um Vergebung zu bitten und auch Vergebung zu erhalten. Hand drauf, könnte man da sagen, was die Umkehr zu Gott betrifft. Ein zweites Grundelement, also Umkehr, das zweite ist der Glaube. Glaube ist das entscheidende Element der christlichen Grunderfahrung. Glaube bedeutet Vertrauen, ist also ein Beziehungsbegriff. Ein Christ glaubt nicht an etwas, sondern vertraut einer Person, Jesus Christus. Dazu bedarf es der persönlichen Entscheidung und auch der persönlichen Umkehr. Das kann niemand anders für uns entscheiden. Das geht nicht. Es gibt ja immer wieder Umfragen an die Bevölkerung, zum Beispiel zur Frage, was glauben Sie persönlich? Was glauben Sie persönlich? Und da kommen so Antworten jetzt gerade in aktuellen Umfragen zustande. Die höchsten Werte hatten so die Antworten an das Gute im Menschen. An das Gute im Menschen, glaube ich, persönlich. Oder eine weitere gut genannte Antwort, dass es Schutzengel gibt. Häufig wurde auch genannt an eine überirdische Macht und manche sagten auch an übersinnliche Fähigkeiten bestimmter Menschen. Daran glauben sie. An dieser Stelle merken wir, dass nicht alle Menschen mit Glauben etwas Christliches verbinden. Nicht alle Menschen verbinden mit Glauben etwas Christliches, was für uns, wer in Gemeinde aufgewachsen ist, Kirche kennt, Christus kennt, selbstverständlich erscheint. Glauben ist also gar nicht so einfach. Da stehen auf einmal christliche Aussagen, biblische Aussagen neben Humanismus, neben fernöstlichen Religionen, neben Aberglaube und Esoterik. Da gibt's ganz viel Gläubige. Aber man kann das ja überwinden, vielleicht durchs Wissen. Wie ist das eigentlich mit Glauben und Wissen? Vielleicht ist Glauben ja nur eine niedere Form der Erkenntnis. In dem Sinne, ich glaube, der Zug fährt um 12.30 Uhr ab. Auf deiner Seite merkt man an solchen Stellen, dass Glaube nicht mit Wissen gleichzusetzen ist. Das funktioniert nicht. Sonst könnte ja jeder, der sich die Argumente, da gibt es viele gute, der sich die Argumente der Christen anhört, auf den Weg der Logik zu Gott finden. Das wäre doch was, wenn wir über das Wissen zu Gott kämen. Die Christen bräuchten nur die richtig überzeugenden Argumente, die haben sie ja auch, und dann kommen Leute zum Glauben. Das funktioniert scheinbar auch nicht. Oder vielleicht in Einzelfällen. Und doch, im christlichen Glauben gibt es ein Wissen um Gott, dass dieser Gott nicht irgendetwas ist, sondern in Jesus Christus Person geworden ist und daher uns auch persönlich herausfordert zum Glauben. Wer glaubt, vertraut sich Christus an. Vielleicht ein erstes Mal im Leben und auch immer wieder. Ich habe das immer wieder nötig, mich Christus anzuvertrauen. Das ist nicht eine Sache, die ich einmal habe und das war's, sondern das ist für mich immer auch eine Herausforderung. Denn dieser Glaube ist auch ein Geschenk, das mir Christus bereithält, das Christus uns bereithält. Zum Glauben gehören Vergebung, Liebe und Zuwendung. Das kann sich keiner verdienen. Ich kann niemandem sagen, lieb mich. Das wird er, wenn ich ihn auffordere dazu, nicht tun. Wenn ich jemandem sage, vergib mir, und er das tut, ist das was ganz Großes. Und wenn jemand sagt, wende dich mir zu, setzt das voraus, dass jemand wirklich auch die Bereitschaft dazu hat. Ich kann es mir nicht verdienen. Wer glaubt, sagt Ja zu dem Geschenk, das für ihn, für jeden von uns bereithält, Gott bereithält und für uns persönlich bestimmt ist. Aber es ist eine persönliche Entscheidung und Umkehr, diese Hand zu ergreifen und festzuhalten. Eine dritte christliche Grunderfahrung. Der Heilige Geist. Wer noch den Text aus der Apostelgeschichte im Ohr hat, wird auch da gehört haben, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, heißt es dort. Wer an Jesus Christus glaubt, wird zu einem neuen Leben wiedergeboren und beginnt ein neues Leben mit Gott. Der Heilige Geist gehört zum Anfang der Glaubensgeschichte eines Christens. Und der Heilige Geist handelt weiter im Leben eines Christen. Ist der Heilige Geist eigentlich so der große Unbekannte? Ist er ein Streitfall verschiedener christlicher Richtungen, wo es also bestimmte Gruppen in der christlichen Szene gibt, die mehr Heiligen Geist haben und mehr darüber wissen und mehr Ahnung haben oder auch weniger? Oder das auch ablehnen, ist der Heilige Geist ein Tabu, kein Thema. Ich bin sehr froh, dass wir im Zuge des Themas der Gaben auf diesen Bereich wieder hingewiesen werden. Dass der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist Gaben bereithält. Dass die drei Personen Gottes zusammengehören und nicht trennbar sind. Da gibt es keine drei Götter, die so ihre Ressorts haben und dafür zuständig sind und jeder delegiert es an den anderen, sondern sie gehören zusammen. Der Heilige Geist gehört daher auch zur christlichen Grunderfahrung, wenn wir von Gott, dem Vater, sprechen und an Jesus Christus glauben. Der Heilige Geist gehört also ganz natürlich als eine Person des dreieinigen Gottes auch zum Anfang der Glaubensgeschichte eines Christen. Paulus beschreibt das mal im 1. Korintherbrief so, dass er sagt, niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Also wer sagt, ich bin Christ, Jesus Christus ist der Herr, der kann das nur durch den Heiligen Geist tun. Und ist auch der Geist Gottes, der Menschen berührt. In anderen Übersetzungen als der Neuen Genfer Übersetzung heißt es zum Beispiel, es ging ihnen durchs Herz. Es ging ihnen durchs Herz. Wenn mir etwas durchs Herz geht, ich hatte so eine Erfahrung vor einigen Jahren mal gemacht, da geht es um Leben und Tod, da hat man Angst. Jetzt wird es ernst, Hier geht es um deine Zukunft. Hier geht es um Leben und Tod. Es war letztlich nichts Bedrohliches, aber es hat mir schon Sorgen gemacht. Und ein befreundeter Arzt sagt, jetzt geh endlich dahin und lass das untersuchen. Ein Stich durchs Herz. Da wird's ernst an dieser Stelle. Da berührt etwas unser Leben. Da haben wir keine lange Zeit zu überlegen, mal schauen, es geht sich irgendwie aus. Es geht sich nicht aus. Denn wer ist denn der sich ausgeht? Wir können es nicht delegieren, sondern wir müssen selber in dem Moment eine Entscheidung treffen. Der Stich durchs Herz. Wenn Gottes Geist mein und dein Leben berührt, manchmal geschieht das auch, wenn wir, wie vorhin zum Beispiel, Lieder singen mit Texten, die uns berühren, wo wir merken, ja, hier spricht Gott auch durch dieses Lied, durch diesen Text zu uns, es berührt unser Herz. Oder wo Gottes Geist mich der Sünde und des Trennenden auch überführt, das klar macht. Oder wo Gottes Geist unser Gewissen aufweckt. Und gleichzeitig, wo Gottes Geist uns bestätigt, Jesus Christus ist der Herr, du gehörst wirklich zu ihm. Und wo Gottes Geist uns gewiss macht, dass wir Gottes Kinder sind, zu ihm gehören. Unabhängig von unserem Alter, von der Kinderstube bis zu den Senioren. Und Gottes Geist handelt immer weiter in unserem Leben. Es bleibt ja nicht bei diesem einen Ereignis, was hier in der Apostelgeschichte zur Gründung der Gemeinde in Jerusalem geschildert wird. Der Heilige Geist spielt immer wieder auch eine Rolle, auch in den Paulusbriefen. Er handelt weiter im Leben der Christen und weist uns immer wieder auf Christus hin. Er ist also nichts Nebulöses, Geisterhaftes, sondern etwas Handfestes. Jemand, der uns begreifbar macht und vermittelt, wer Gott ist. Auch hier streckt Gott uns seine Hand entgegen. Eine vierte christliche Grunderfahrung ist die Taufe. Die Taufe, so lesen wir es auch hier, geschieht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Voraussetzung ist eine freiwillige Entscheidung, ein persönliches Bekenntnis. Und Gott handelt in der Taufe und auch der Mensch handelt in der Taufe. Bei Baptisten war gerade der letzte Satz nicht immer selbstverständlich. In der Regel war es eine ganz menschliche Entscheidung. Ich lasse mich taufen. Dass Gott auch in der Taufe handeln kann, ist eine Erkenntnis, die erst in den letzten 20 Jahren sich bei den Baptisten im deutschsprachigen Raum immer deutlicher durchsetzt. Umkehr, Glaube und Heiliger Geist, diese Erfahrungen und Entscheidungen sind ihre Voraussetzung auch für christliche Taufe. Wer getauft wird, bekommt nach biblischem Verständnis, kommt vom Tod zum Leben, Römer 6 nachzulesen. Und ein Leben unter Gottes Herrschaft, eine Umkehr zu Gott, gehört auch dazu. Nur ohne diese Umkehr ist jede Form der Taufe sinnlos. Ohne eine Umkehr zu Gott und eine persönliche Entscheidung für Christus ist Taufe sinnlos. Es wird herausgenommen aus diesen Elementen, die zusammengehören von der Bibel her. Insofern möchte ich einladen, wer sich mit dem Thema der Taufe und auch der Grundaussagen des Glaubens, der Grundelemente befassen möchte, ist herzlich eingeladen zum Taufseminar. Heute ist noch die Gelegenheit, sich anzumelden. Einige Anmeldungen gibt es schon. Dass wir einfach an diesem Thema arbeiten. Mal hinschauen, was ist eigentlich christlicher Glaube und was macht das dann mit der Taufe? Wie geht das dann? Wie funktioniert das? Und dann zu hören, wie Gott in der Taufe handelt. Nach biblischem Verständnis wird Taufe so verstanden, dass jemand begraben wird in Christi Tod und zum neuen Leben aufgerichtet wird. Da wir wissen, dass Tote nicht von sich aus aufstehen können, meistens fehlt die Kraft dazu, braucht es jemand anders, der sie von den Toten erweckt. Gott macht das nämlich. Gott handelt in der Taufe und richtet auf zu einem neuen Leben. Aber auch der Mensch handelt in der Taufe. Das heißt, es setzt mein Glauben, mein Vertrauen und meine gelebte Beziehung und mein Bekenntnis zu Gott voraus, dass ich mich taufen lasse. Ich lasse mich tatsächlich darauf ein. Und in der Regel ist es so, dass man auch erstmal eine ganze Zeit lang gelebt hat, bevor man dann eines Tages begraben wird. Das heißt, es setzt ein Leben voraus, was auch reflektiert ist, um dann die Entscheidung auch zu treffen, ich lasse mich taufen, mit Christus in seinen Tod begraben und zum neuen Leben auferstehen. Der Heilige Geist spielt auch in diesem Zusammenhang eine Rolle, denn in der Beziehung zu Gott ist das ja nicht so einfach. Gott ist im Himmel, wir sind auf der Erde. Wie funktioniert das miteinander? Ich glaube, dass der Heilige Geist uns Gott vergegenwärtigt, uns Gott vor Augen stellt. Ohne den Heiligen Geist wären wir nämlich nicht fähig, in Kontakt mit Gott zu leben. Wir würden vielleicht viel wissen, über Gott und über Jesus und über die Bibel, aber eine echte Beziehung, die schafft der Heilige Geist. Er wird dann zum ständigen Begleiter. In ihm kommt Gott zu uns. Das ist eine christliche Grunderfahrung. Und die Taufe? Sie stellt in diese Beziehung hinein zu Gott, dem Vater. Und sie stellt auch in weitere Beziehungen hinein. Daher sind es da auch eine Menge Hände. Wer sich taufen lässt, wird in eine Beziehung zu Geschwistern in einer Gemeinde gestellt. Hier kommen ganz verschiedene Hände dann zusammen. Und das ist der letzte Punkt dieser christlichen Grunderfahrung. Die Gemeinde. Wir haben ja gehört, Baptisten sind eine Gemeindebewegung. Und auch die Gemeinde spielt hier in der Apostelgeschichte 2 eine Rolle. Menschen, die Umkehr erfahren haben, an Jesus Christus glauben, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet sind und getauft wurden, bilden dann die Gemeinde. Die Gemeinde ist keine menschliche Institution, auch wenn wir alle Menschen sind und auch unsere Organisationsform und unser Verzeichnis haben, aber es ist mehr. Sie ist von Gott ins Leben gerufen. Gott schenkt der Gemeinde damals zum Beispiel 3000 Menschen. Und Gottes Heiliger Geist soll das Leben der Gemeinde prägen. Das lesen wir dann in der weiteren Gemeindegeschichte in der Bibel. Offensichtlich brauchen diese vier Elemente, Umkehr, Glaube, Heiliger Geist und Taufe, einen Rahmen, um gelebt werden zu können. Wer sich taufen lässt, wird zugleich Mitglied einer christlichen Gemeinde. Übrigens, in den ersten Jahrhunderten ist nicht viel über den Zusammenhang von Taufe und Gemeinde diskutiert worden. Es war ganz selbstverständlich, dass Menschen, die sich entschieden haben, Christen zu werden, sich taufen ließen und dann zu einer Gemeinde gehörten. Das gehörte ganz normal zusammen. Ein Mensch, der Umkehr erfährt, der lässt sich taufen und wird damit Glied einer christlichen Gemeinde. Heute ist manches davon in Frage gestellt und sieht anders aus. Aber wie ist das mit der Gemeinde? Womit lässt sich Gemeinde vergleichen? Vielleicht ist Gemeinde so etwas wie das, was in den drei Musketieren geschildert wird. Einer für alle, alle für einen. Schönes Bild eigentlich, wenn man zueinander steht und sich füreinander einsetzt. Geschieht ja in vielen Bereichen auch. Ich glaube, dass Gemeinde aber mehr ist, weil sie einen anderen und auch größeren Bezugspunkt hat. Dieser eine ist Jesus Christus. In allen biblischen Bildern von Gemeinde ist von Jesus Christus die Rede. Man könnte also sagen, Jesus für alle und alle für Jesus. Gemeinde ist also mehr als eine Institution und ein Freundeskreis, eine menschliche Interessengemeinschaft. Gerade wenn es in der Gemeinde menschelt und alle Brüder Menschen werden, dann ist es gut zu wissen, dass es einen größeren Herr gibt, der über der Gemeinde steht. Sich daran zu erinnern, dass Gemeinde Gemeinde Jesu ist und er der Herr seiner Gemeinde ist und bleibt, die Gott ja ins Leben gerufen hat. Und dann kommen ganz viele Hände zusammen. Ganz viele Hände. Vielleicht können wir das erste Bild nochmal sehen. Geht das bitte? Das war so schön groß zu sehen. Da kann man nämlich sehen, dass die Hände von Menschen ganz verschiedener Generationen zusammenkommen. Da sind kleine, junge Hände dabei. Da sind Hände drin, die mitten im Leben zugreifen. Und da gibt es auch Hände von älteren Menschen. Das ist also da, wo Gemeinde zusammenkommt. Hier kommen Hände zusammen. Ein Bild, das baptistisches Glaubensverständnis und Gemeindeverständnis sicherlich gut beschreibt. Und wenn wir nachher uns einander die Hände geben zum Verabschieden oder zu begrüßen, vielleicht haben wir es dann auch im Blick an dieser Stelle, dass da ein Bruder, eine Schwester ist, dass ein Mensch ist, den Gott liebt und dem Gott auch seine Hand entgegenstreckt. Wenn mir jemand die Hand entgegenstreckt, möchte ich es auch als Symbol sehen, ja? Dass an dieser Stelle etwas von der Liebe Gottes und seiner ausgestreckten Hand mir entgegenkommt. Hier kann man das nochmal sehen. Links unten die älteren Hände, wo die Spuren des Lebens eingegraben sind. Rechts die jungen Hände von den Kindern, die noch die Welt ergreifen und begreifen möchten. Und oben die, die mittendrin im Leben stehen und auch morgen wieder zupacken werden, wenn es an die Arbeit geht. Eine gute, gesegnete neue Woche. Amen.